Es ist ein warmer Frühlingsabend in Derry, New Hampshire. Ein sanfter Wind weht durch die Straßen der beschaulichen Kleinstadt. Gregory Smart, ein 24-jähriger Versicherungskaufmann, parkt seinen Wagen vor seiner Wohnung. Es ist der 1. Mai 1990. Er hat einen langen Arbeitstag hinter sich und freut sich auf einen entspannten Abend mit seiner Frau Pamela. Er ahnt nicht, dass in der Dunkelheit seiner eigenen vier Wände der Tod auf ihn wartet.
Die Tür fällt mit einem vertrauten Klicken ins Schloss. Craig legt seine Schlüssel auf die Kommode im Flur. Es ist ungewöhnlich still in der Wohnung. Plötzlich treten aus dem Schatten der Zimmerecke zwei Gestalten hervor. Bevor Craig reagieren kann, spürt er eine kalte, scharfe Klinge an seiner Kehle. Er wird auf die Knie gezwungen.
Greg gerät in Panik, sein Herz rast. Er fleht um sein Leben, bietet den vermeintlichen Einbrechern alles an, was er besitzt. Seine Brieftasche, den Schmuck seiner Frau, die Stereoanlage. Doch die Angreifer schweigen. Sie sind nicht wegen der Wertsachen hier. Sie haben einen ganz anderen Auftrag. Und damit hallo zu Mord and Short. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja. Es folgt ein Schuss. Eine Kugel trifft Greg direkt in den Hinterkopf. Es gibt keinen Kampf, keine Chance auf Gegenwehr. Er ist sofort tot. Die Täter flüchten und lassen eine durchwühlte Wohnung zurück, die auf den ersten Blick wie ein missglückter Raubüberfall aussieht. Schubladen stehen offen, Kleidung liegt verstreut auf dem Boden. Aber war es wirklich nur ein Einbruch, der schiefgelaufen ist? Oder steckt hinter dieser grausamen Tat ein weitaus dunklerer Plan?
Als seine Ehefrau Pamela Smart wenig später von einer Schulratssitzung nach Hause kommt, bietet sich ihr ein Bild des Grauens. Sie findet ihren Mann in einer riesigen Blutlache im Flur. Ihr Schrei gellt durch das Treppenhaus und alarmiert dadurch die Nachbarn. Die Polizei von Derry, die normalerweise mit Ruhestörungen oder kleinen Diebstählen zu tun hat, steht plötzlich vor einem Rätsel, das die gesamte Gemeinde erschüttert.
Ein Mord in der sonst so friedlichen Kleinstadt. Wer könnte ein Motiv haben, diesen sympathischen, allseits beliebten jungen Mann so kaltblütig und präzise hinzurichten? Seine Frau Pamela Smart, gerade einmal 22 Jahre alt, ist am Boden zerstört. Sie ist attraktiv, extrem ehrgeizig und arbeitet als Lehrerin an einer Highschool.
Pamela und Greg gelten in ihrem Bekanntenkreis als das absolute Traumpaar. Sie hatten erst etwa ein Jahr zuvor geheiratet und schienen eine glückliche, harmonische Zukunft vor sich zu haben. Die Ermittler der örtlichen Polizei konzentrieren sich in den ersten Tagen voll und ganz auf die Theorie eines Raubüberfalls mit Todesfolge. Die Wohnung war schließlich durchwühlt.
Aber es tauchen Ungereimtheiten auf. Warum sollte ein Einbrecher einen Mann, der bereits wehrlos am Boden liegt und keine Anstalten macht, sich zu wehren, mit einem gezielten Kopfschuss hinrichten? Das wirkte eher wie eine Exekution, nicht wie eine Panikreaktion eines Diebes. Es wurde zudem auch nichts gestohlen.
Und dann gibt es da noch etwas, das den erfahrenen Ermittlern seltsam vorkommt. Pamelas Verhalten. In den ersten Interviews mit der lokalen Presse und dem Fernsehen wirkt sie schon recht gefasst. Kann das wirklich sein, bei einer Frau, die gerade die große Liebe ihres Lebens auf so gewaltsame Weise verloren hat? Oder ist da eine Spur von Inszenierung in ihrer Trauer?
Aber wer ist Pamela Smart eigentlich? Sie wird 1967 als Pamela Ann Voyas in Florida geboren. Ihr Vater ist ein angesehener Pilot bei einer großen Fluggesellschaft, ihre Mutter arbeitet als Sekretärin. Eine wohlhabende Mittelstandsfamilie ohne offensichtliche Probleme.
In der Highschool ist Pamela das, was man sich unter einem All-American-Girl vorstellt. Sie ist Cheerleaderin, eine Musterschülerin mit sehr guten Noten und in zahlreichen Clubs aktiv. Sie ist beliebt, extrem zielstrebig und will im Leben ihren Weg gehen. Und dieser Weg führt sie an die Florida State University, wo sie Kommunikationswissenschaften studiert. Mit Erfolg.
Aber sie hat doch eine andere Seite, die man ihr auf den ersten Blick nicht ansieht. Pamela ist ein riesiger Fan von Heavy Metal. Ein interessanter, fast schon rebellischer Kontrast zu ihrem ansonsten so perfekten, braven Äußeren. Während ihrer Zeit am College moderiert sie eine eigene Radiosendung. Und genau über diese Leidenschaft zur Musik lernt sie Craig kennen.
Die beiden treffen sich auf einer Party und es funkt wohl sofort. Sie sind bald unzertrennlich und haben gemeinsame Träume.
Aber die Realität des Ehelebens in einer kleinen Wohnung in New Hampshire war wohl weitaus weniger glamourös und aufregend, als es sich die junge Pamela in ihren Träumen in Florida ausgemalt hatte.
Greg arbeitet hart und oft bis spät in die Nacht in der Versicherungsbranche, um ihre Zukunft abzusichern. Pamela fühlt sich in der neuen Umgebung oft einsam, unterfordert und vielleicht auch ein Stück weit gelangweilt von der Routine des Alltags. Und genau in dieser Phase der emotionalen Instabilität tritt ein Junge namens William in ihr Leben.
William, den die meisten nur Billy nennen, ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 15 Jahre alt. Er ist ein schüchterner, eher unauffälliger Junge an der Highschool, an der Pamela unterrichtet. Billy hat Schwierigkeiten, seinen Platz zu finden.
Er ist daher Teil eines speziellen Schulprogramms, bei dem es darum geht, das Selbstvertrauen von Jugendlichen zu stärken. Pamela ist die Koordinatorin und Mentorin dieses Programms. Es ist also ihre Aufgabe, jungen Menschen wie Billy zu helfen, an sich selbst zu glauben und ihren Weg zu finden.
Billy ist von der ersten Sekunde an fasziniert von dieser jungen, attraktiven und weltgewandten Frau, die ihn nicht wie ein Kind behandelt, sondern ihn ernst nimmt, die seinen Musikgeschmack teilt und ihm eine Aufmerksamkeit schenkt, die er so noch nie erlebt hat. Für den 15-Jährigen ist sie quasi wie ein Idol.
Es beginnt alles ganz harmlos mit Gesprächen im Büro nach der Schule. Billy hilft ihr bei der Organisation von Veranstaltungen. Sie leihen sich gegenseitig Kassetten aus und diskutieren über Bands. Doch die Gespräche werden persönlicher und Billy genießt es, so oft wie möglich in Pamelas Nähe zu sein. Die professionelle Grenze zwischen Lehrerin und Schüler wird erst aufgeweicht und dann komplett eingerissen.
Absolut. Es kommt zu ersten, scheinbar zufälligen Berührungen, dann zu heimlichen Treffen und schließlich zu einer sexuellen Affäre. Man muss sich das mal verdeutlichen. Eine 22-jährige Frau, eine Vertrauensperson der Schule, verführt einen 15-jährigen Jungen. In der moralischen Landschaft der frühen 90er Jahre ist das ein Skandal, der die gesamte Nation in Mark und Bein erschüttert.
Aber Pamela geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. Sie beginnt, Billy systematisch gegen ihren Ehemann aufzuhetzen. Sie erzählt dem Jungen von angeblichen Eheproblemen, die es in dieser Form wahrscheinlich gar nicht gab. Sie stellt ihre Ehe als unglücklich und konfliktbeladen dar.
Ja, Pamela unterzieht Billy einer regelrechten Gehirnwäsche. Sie redet ihm ein, dass die beiden nur dann eine gemeinsame, glückliche Zukunft haben können, wenn Greg endgültig aus dem Weg geräumt würde. Und sie setzt ihn massiv unter Druck. Sie droht ihm damit, die Affäre sofort zu beenden und ihn nie wiederzusehen, wenn er nicht bereit wäre, diesen Beweis seiner Liebe zu erbringen.
Sie benutzt Billys jugendliche Naivität und seine tiefe Verknalltheit als eine tödliche Waffe gegen ihren eigenen Ehemann. In ihrem Kopf reift ein mörderischer Plan. Aber Billy ist ein verunsicherter Teenie. Er weiß, dass er diese Tat nicht allein durchziehen kann.
Also holt er sich Verstärkung bei seinen drei besten Freunden. Wenn man die Details liest, ist es fast unglaublich, wie dilettantisch und gleichzeitig grausam diese Jugendlichen vorgingen. Pamela Smart gibt ihnen absolut präzise Anweisungen für den Mordabend. Sie erklärt ihnen, wie sie unbemerkt ins Haus gelangen können und welche Fenster sie offen lassen würde.
Und sie gibt ihnen ein besonders verstörendes Detail mit auf den Weg. Sie sollen Greg zwingen, auf die Knie zu gehen, bevor sie ihn töten. Er soll gedemütigt werden. Das zeigt eine abgrundtiefe Bosheit, die man kaum in Worte fassen kann. Es ist ihr Ehemann, der so ausgelöscht werden soll. Am Abend des 1. Mai 1990 ist es dann soweit. Während Pamela demonstrativ an einer Schulratssitzung teilnimmt, um sich ein wasserdichtes Alibi zu verschaffen, dringen Billy und sein Kumpel Patrick in die Wohnung ein.
Sie warten in der Dunkelheit, bis Greg nach Hause kommt. Der Rest ist die blutige Tragödie, die wir eingangs beschrieben haben. Billy drückt ab und tötet einen Mann, den er nicht wirklich kennt, für eine Frau, die ihn nur benutzt. Nach der Tat versuchen alle Beteiligten, so normal wie möglich weiterzumachen. Pamela spielt die Rolle der trauernden, gebrochenen Witwe.
Die Jungs gehen wieder zur Schule, als wäre nichts geschehen. Aber ein solches Geheimnis ist eine enorme Last für eine Gruppe von Teenagern. In einer Kleinstadt wie Derry, wo jeder jeden kennt, verbreiten sich Gerüchte wie ein Lauffeuer.
Der entscheidende Wendepunkt in den Ermittlungen kommt durch die Schülerin Cecilia. Sie wusste von der Affäre mit Billy und hatte auch Bruchstücke der Mordpläne mitbekommen. Als der Druck der Polizei auf die Schüler zunimmt, entscheidet sie sich, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.
Cecilia erklärt sich bereit, eine Wanze zu tragen und sich mit Pamela zu treffen. In diesen heimlich aufgezeichneten Gesprächen hört man eine völlig andere Pamela Smart als die, die man aus dem Fernsehen kennt. Hier ist keine Spur mehr von Trauer oder Verzweiflung. Man hört eine berechnende Strategin, die sich einzig und allein Sorgen darüber macht, dass einer der Jungs bei der Polizei einknicken und reden könnte. Sie instruiert Cecilia genau, was sie der Polizei sagen soll.
Am 1. August 1990, genau 3 Monate nach dem Mord, wird Pamela Smart an ihrem Arbeitsplatz verhaftet. Der anschließende Prozess, der im März 1991 beginnt, ist ein Ereignis, der die amerikanische Justizgeschichte prägt. Man kann ihn im TV miterleben. Die ganze Nation sitzt vor den Bildschirmen und verfolgt das Duell zwischen der schwarzen Witwe und den verführten Kindern.
Pamelas Anwalt behauptet, Billy sei ein psychisch instabiler Jugendlicher, der sich in eine Fantasiewelt gesteigert habe und den Mord aus eigenem Antrieb begangen habe, um Pamela für sich allein zu besitzen, ohne dass sie jemals davon gewusst hätte. Pamela selbst bestreitet im Zeugenstand unter Eid jede Beteiligung an dem Mordplan.
Aber die Beweislast ist einfach zu erdrückend, um sie zu ignorieren. Da sind nicht nur die Tonbandaufnahmen von Cecilia, sondern vor allem die detaillierten Aussagen der 4 Jugendlichen. Billy bricht im Zeugenstand mehrmals in Tränen aus, als er schildert, wie Pamela ihn manipuliert und ihm den Mord befohlen hatte. Er wirkt vor der Jury nicht wie ein kaltblütiger Killer.
Ja, das Urteil der Geschworenen ist eindeutig. Pamela Smart wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Beihilfe zum Mord ersten Grades, Verschwörung zum Mord und Zeugenbeeinflussung. Der Richter verurteilt sie zur Höchststrafe. Lebenslange Haft ohne die geringste Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung.
Und was geschah mit den Jungs, die die Tat tatsächlich ausgeführt hatten? Das ist der Teil der Geschichte, der bis heute für hitzige Diskussionen über Gerechtigkeit sorgt. Billy und Patrick erhalten zwar lebenslange Haftstrafen, aber da sie umfassende Geständnisse abgelegt und gegen Pamela ausgesagt hatten, wurde ihnen ein Deal angeboten. Sie erhielten die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit auf Bewährung entlassen zu werden.
Das führt uns zu einer der kontroversesten Fragen dieses Falls. Ist es gerecht, dass die eigentlichen Mörder heute wieder in Freiheit sind, während die Anstifterin für immer hinter Gittern bleibt? Billy wurde im Jahr 2015 nach rund 25 Jahren hinter Gittern auf Bewährung entlassen. Er hat im Gefängnis geheiratet, einen Abschluss gemacht und führt heute, soweit man weiß, ein unauffälliges Leben unter einem anderen Namen. Er hat seine Strafe verbüßt und eine zweite Chance erhalten.
Pamela Smart hingegen sitzt seit über 35 Jahren im Gefängnis von Bedford Hills in New York ein. Sie ist mittlerweile Ende 50. Sie unterrichtet andere Insassen und gilt bei den Wärtern als absolute Mustergefangene.
Und im Juni 2024 gibt es dann eine sensationelle Wende, mit der kaum noch jemand gerechnet hatte. In einem emotionalen Video, das sie offiziell an den Begnadigungsausschuss von New Hampshire schickt, übernimmt Pamela Smart zum ersten Mal in ihrem eigenen Sinn Verantwortung für den Tod ihres Ehemanns Gregory Smart.
Nach über 3 Jahrzehnten des Leugnens, das ist ja fast schon ein historischer Moment im True Crime. Aber natürlich stellt sich sofort die Frage nach der Motivation. Viele Kritiker und auch die Familie des Opfers fragen sich, ist das eine ehrliche, tiefe Reue, die aus jahrelanger Selbstreflexion entstanden ist? Oder ist es ein letzter, verzweifelter und strategisch kalkulierter Versuch, doch eine Begnadigung zu erwirken?
Die Familie von Gregory reagierte mit großer Skepsis und Bitterkeit. Für sie kommt diese Entschuldigung viel zu spät. Stand heute, im Jahr 2026, laufen immer noch intensive juristische Bemühungen von Pamelas Anwälten. Sie versuchen auf der Basis des Videos und Pamelas jahrzehntelanger vorbildlicher Führung im Gefängnis eine Umwandlung ihrer lebenslangen Strafe in eine zeitlich begrenzte Haftstrafe zu erreichen.
Es bleibt also ein offenes Ende. Wir wissen nicht, ob Pamela Smart jemals wieder einen Fuß in die Freiheit setzen wird oder ob sie tatsächlich in Bedford Hills sterben wird.
Der Fall Pamela Smart steht für die dunkle Seite der Vorstadt-Idylle, zeigt die gefährliche Macht der Manipulation und auch, wie erschreckend schnell aus einem vermeintlichen Traumpaar ein blutiger Albtraum werden kann.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Mord in Short-Folge angekommen. Bis nächste Woche. Passt auf euch auf.